Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Wir sitzen in gewohnter Besetzung hier zusammen. Jana ist da, Mike ist da. Schön, dass ihr alle da seid.
Hallo.
Hallo. In den letzten Folgen haben wir ja uns Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe ein bisschen genauer angeguckt und in den Blick genommen. Wir haben über Kinder gesprochen, wir haben über Jugend und Jugenden gesprochen. Und da war auch immer schon ein bisschen mit dabei die Frage, welche Rolle spielen denn eigentlich die Eltern? Beziehungsweise heute geht es in der Folge um Familien als Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe. Was ist eigentlich eine Familie? Was gibt es da an Leistungen für Familien? Und da wollen wir uns heute mal mit beschäftigen und dann sozusagen diese Adressatenreihe auch erstmal ein bisschen abschließen. Also Kindheit, Jugend und heute geht es um Familie. Ja, Familie. Also wenn man da das erst hört, dann denkt man wahrscheinlich Mutter, Vater, Kind.
Das ist jetzt und aber sehr heteronormativ.
Ja, ich wollte direkt, ja extra ein bisschen provozieren jetzt hier.
Hast du direkt schon
anfangen, also damit gleich geklappt. Alle Zuhörenden denken, was hat der für ein konservatives Bild von Familie eigentlich? Nein, Quatsch.
Ja, wobei, wenn man jetzt so an die eigenen Erinnerungen denkt, ist das ja. Durchaus auch dann positiv besetzt mit, sag ich mal, Familienleben, Familienausflüge, der Alltag in der Familie, Wetten, das Samstagabend mit der Familie. Das war jetzt nicht ganz ernst, obwohl das ist vorbei, aber irgendwie so dieses Ding von, man hat ein
Thomas Gottschalk gesagt.
Also Thomas Gottschalk gehört ausdrücklich, glaube ich, nicht zur Familie. Aber
für alle, die nicht wissen, was Wetten, das ist. Das war eine Sendung, die Thomas Gottschalk moderiert hat und die man als Familie oft angeschaut hat, weil es nicht kein Netflix gab.
Vielleicht, also das kann sich ja viele gar nicht vorstellen, eine Zeit ohne Netflix. Nee, aber einfach, es geht einfach um diese Familienabende vielleicht eher, ne? So, dass man auch zusammen irgendwie was gespielt hat oder was weiß ich. Also ich finde, diesen Ort zu haben von Personen, die miteinander vertraut sind, die eine enge Bindung miteinander haben und die irgendwie aufeinander aufpassen, füreinander da sind und natürlich aber auch in positiven wie auch in spannungsreichen Zeiten, weil auch Familien bieten natürlich auch, sag ich mal, wechselseitige Konflikte oder auch Interessen, die sich widersprechen und so, dass es auch natürlich in Familien immer wieder auch zu Konflikten und so weiter kommt. Aber ich finde, grundsätzlich positiv betrachtet würde ich Familie so sehen als ein Ort, wo Menschen gerne miteinander zusammen sind und irgendwie miteinander den Alltag bestreiten und daneben, darüber hinaus auch eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ob es jetzt abends auf der Couch bei Wetten, das ist oder beim Familienurlaub oder beim Familienausflug im Zoo oder was weiß ich.
Auch mit allen Sicherheiten und Verpflichtungen, die damit einhergehen, ne? Sich umeinander zu kümmern. So, ne? Also, sag mal, das dreht sich dann natürlich irgendwann um. Ne? Die Eltern kümmern sich erst um die Kinder. Überwiegend im weiteren Leben wird es dann vielleicht dann nochmal andersrum sein, dass die Kinder sich um die Eltern kümmern müssen. Aber es hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Ich sag mal so diese ganz, ich sag mal jetzt klassisch sowas wie Großfamilien, wo alle so an einem Ort waren, Mutter, Vater und ein Kind oder zwei oder sowas. Das hat sich ja schon, Gott sei Dank, auch verändert, dass sozusagen es da auch neue Formen des Zusammenlebens gibt, die auch möglich sind, dass man auch nicht mit seinem Partner, seiner Partnerin bis zum Lebensende zusammenbleiben muss, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Jana, was ist denn heute so ein moderner Familienbegriff, so eine Definition?
Also was man immer sagen muss, ist, dass Familie alles sein kann. Was ist schon für dich Familie? Vielleicht ist eine Familie deine WG. Also ich würde es gar nicht so streng sehen und würde für einen offenen Familienbegriff lernen. Familie ist das, wo man sich zu Hause fühlt. Familie ist, wenn man das jetzt so klassisch denkt oder klassischer definieren würde, würde man immer auch sagen, es gibt eine Generationendifferenz. Es gibt vielleicht einen Elternteil oder mehrere Elternteile, die mit Kindern zusammenleben. Aber dann auch ganz klar muss man sagen, dass das soziale Konstrukte sind, Familie und auch Elternschaft. Und deswegen würde ich es einfach weit fassen wollen und Familie so ein bisschen als etwas beschreiben, was durch Routinen und Rituale geprägt ist, was im Zusammenleben sich anfühlt wie Familie, auch wenn nicht mehr Generationen gerade da sind. Also ich würde auch sagen, dass kinderlose Paare auch eine Familie sind, Deswegen würde ich für so einen weiten Familienbegriff eben werben. Und da eben auch nochmal hinzugeben, dass Familienbilder, wenn wir von Familie sprechen, dann geht direkt vielleicht, wird das Herz warm, vielleicht bleibt es irgendwie kühl und man empfindet irgendwas. Aber es ist sehr stark normativ und hoch emotional. Also Familie ist ein sehr emotionales Thema und ich weiß nicht, ob es so viele Themen gibt, mit denen wir uns alle irgendwie auskennen, zu denen wir alle irgendwas sagen können. Und das ist einfach ja auch irgendwie Familie. Und ich komme gleich dazu, Mike will erstmal.
Nee, weil ich mich gerade gefragt habe, das ist ja, finde ich, die Differenzierung finde ich auch spannend, oder die Definition vielmehr, weil da ja so ein bisschen, finde ich, als du gerade so auch zum Beispiel von der WG berichtet hast, hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht an Familie gedacht, dass dann, sag ich mal, die Begriffe wie Familie und Zuhause sein, sich zu Hause zugehörig fühlen, irgendwie miteinander in Verbindung stehen offensichtlich. Weil rein von der Definitorischen könnte ich das, glaube ich, auch mitgehen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt so sozialpolitisch oder familienpolitisch denken, gibt es ja doch auch gewisse Anspruchskontexte, die ja eine WG jetzt nicht erfüllen würde. Also die würden jetzt ja keine Familien unterstützende Leistung bekommen, weil der Staat sagen würde, aber ihr seid ja keine Familie. Ihr seid eine Gruppe von Freunden, die irgendwie nett zusammenwohnen und ihr fühlt euch als Familie. Aber da gibt es ja auch wiederum rechtlich ein paar Einschränkungen wahrscheinlich. Wenn wir jetzt, sage ich mal, das Ganze jetzt mal so sozialstaatlich oder so uns anschauen würden.
Also sozialstaatlich gibt es nach Friedrich Merz ein starres Bild von Familie, nach anderen Parteien ein noch starreres Bild, darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber es ist natürlich, wenn wir an Ehegattensplitting denken, dann ist die Ehe auch einfach noch besonders geschützt. Also es lohnt sich in Deutschland leider noch zu heiraten.
So. Also es gibt ja durchaus Leute, die diesen Schritt schon gewagt haben oder den bald tun werden. Also von daher ist das ja auch durchaus legitim, auch wenn nicht alle das machen müssen, um dann quasi als Familie zu gelten. So weit würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ne?
Also deswegen, aber das ist vom Staat, wird es einfach geschützt. Und das kann man einfach so ein bisschen daran festmachen, dass es so ein bisschen die Idee gab, gerade so Ehe muss besonders geschützt werden. Es gab so einen Kulturpessimismus und man dachte, ah, wir driften hier, was ist eigentlich unsere Gesellschaft, wir müssen sie irgendwie zusammenhalten. Und dann hat man eben nochmal sowas sehr manifestiert, dass Ehe besonders geschützt ist, dass es Ehegattensplitting gibt. Das ist einfach ja auch im Grundgesetz verankert, also im Artikel 6 nämlich, dass Ehe und Familie unter besonderem Schutz stehen.
Aber warum? Ne, das ist ja spannend. Also hat es nur mit der sozialen Reproduktionsbereitschaft zu tun, dass man sagt, ich gebäre auch und ziehe neue Staatsbürger heran, die dann später unsere Renten und Pensionen zahlen? Oder hoffentlich. Warum macht der Staat das? Ja, hoffentlich, genau. Also das finde ich ja auch nochmal spannend. Also ich wollte jetzt auch gar nicht mit diesem ja sehr romantischen und sehr schönen Bild von Familie, was ich auch durchaus mitgehen kann, brechen. Ich wollte nur sagen, aktuell gibt es ja gewisse Regelungen, die ja dann doch irgendwo eine Differenz ziehen. Was ist jetzt aus einer staatlichen Perspektive eine Familie und was nicht, aber können und wir.
Der Spannungsverhältnis ist aber ja extrem wichtig, weil es gibt ja durchaus Familienkonstellationen, die dann nicht in diesen Genuss kommen, dieser, ich sag mal, was weiß ich, steuerlichen Vergünstigungen oder Leistungen, Ansprüche, die damit einhergehen mit der Ehe, ob das jetzt gleichgeschlechtliche Paare sind oder so weiter. Ich bin ja in dem Thema nicht komplett drin, aber das hat ja auch Auswirkungen sozusagen auf verschiedene andere Bereiche, dann eine Familie zu werden, wenn ich jetzt was ich ein Kind adoptieren möchte oder Pflegefamilie werden möchte oder sowas. Da gibt es ja schon auch noch ein Spannungsverhältnis, wo ich sage jetzt mal das Recht, das noch nicht alles abbildet, was wir jetzt unter modernen Familienbegriff mit fassen. Und ich sag mal, in der Perspektive dieser Familien dann ist es natürlich auch schon was extreme Bedeutung hat, weil natürlich ihre Familie dann nicht so wertgeschätzt wird. Ne?
Und es ist auch einfach ein Problem, dass nicht alle Familienformen gesetzlich mitgedacht werden. Was ist, also Alleinerziehende haben es einfach auch immer noch schwer in Deutschland. Oder vielleicht Familien, die sich bewusst für ein Co-Parenting-Modell entscheiden. Das heißt, man lebt nicht zusammen, aber man entscheidet sich trotzdem für Kinder und findet irgendwie ein Modell. Und das wird ja alles nicht durch die Familienpolitik mitgedacht. Da sind wir sehr in den sehr traditionellen und konservativen Strukturen. Und ich möchte hier einfach auch dafür werben, lasst uns Familie weiterdenken. Und Familie kann auch eine WG sein, weil eine zur Familie wird es spätestens dann, wenn sie sich entscheiden, vielleicht ein Kind zu bekommen als Freundinnen, was ja heute auch alles durchaus möglich ist. Also man muss nicht an diese romantisierte Geschichte denken, um an Familie zu denken.
Zumal die Realität ja auch ganz anders aussieht. Ich habe vor ein paar Wochen mal den Kinderrechte-Report gesehen. Da war aufgeführt, wie viele junge Menschen mit beiden Elternteilen zusammenleben. Das waren nur, ich glaube, 69%. Also das heißt, knapp 30% der jungen Menschen lebt nur mit einem Elternteil zusammen und hat teilweise auch keinen Kontakt zu dem anderen Elternteil dann. Und das ist ja trotzdem eine Familienkonstellation, die wir aber vielleicht so gar nicht mitdenken, wenn wir eine Familie hören. Ne? Dann denkt man, okay, es ist keine Familie, ne? Weil da fehlt was.
Und ich habe jetzt hier gerade viele Definitionen irgendwie angerissen. Jurczyk, Lenz, aber auch andere Autoren, Nave Herz zum Beispiel, haben Wichtiges dazu Familie geschrieben. Und Jurczyk spricht, dass es halt einfach ein bestehendes Familienleitbild des Staates gibt und dass andere Verwandte einfach oder die irgendwie doch mit dem Kind zusammenleben, wenn wir jetzt das Familien, die Definition daran denken, dass das so ein bisschen immer hinten rüberfällt. Und ich finde es einfach wichtig, dass man daran denkt, wenn man an Familie denkt, dass das einfach viel mehr ist und dass das aber ein emotionales Thema ist und dass wir uns bestimmt in den nächsten 20 Jahren nicht von einem Familienleitbild im Staat verabschieden werden. Aber ich bin hoffnungsvoll, dass wir Familie viel vielfältiger noch denken, als wir es gerade machen.
Das finde ich auch. Ich finde auch die Weitung wichtig, ne? Also dass man wirklich Familie breiter denkt und fernab von sehr konservativen oder traditionellen Vorstellungen. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig finde ich, wenn man ein bisschen differenziert, ist ja auch wichtig zu schauen, wenn wir uns jetzt mit Blick auf die Jugendhilfe auch die Frage stellen, wo werden denn Familien eigentlich unterstützt? Und ich glaube, dass natürlich der Unterstützungsbedarf einer noch kinderlosen WG natürlich ein anderer ist als einer vielleicht Patchwork-Familie mit Kindern aus verschiedenen Ehen, mit einem ganz anderen Alltag, sodass man ja schon auch die Frage stellen muss, wo da jetzt, sage ich mal, zum Beispiel Jugendhilfe konkret solche Familien unterstützen kann. Also das finde ich ja auch gleich nochmal spannend, vielleicht mit Blick auf gewisse Handlungsfelder oder so. Ich glaube schon, dass da natürlich nochmal ein anderer, also korrigiert mich gerne, aber glaube ich, da ist schon nochmal ein anderer Bedarf wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich glaube, in der Jugendhilfe müssen wir von dem Begriff ausgehen, dass wir, dass es Kinder geben muss, damit Familien anspruchsberechtigt sind, damit Familien zu Adressatinnen werden, müsste es irgendwie Kinder geben. Dann sind sie anspruchsberechtigt in der Kinder- und Jugendhilfe. Und es gibt natürlich auch, wenn wir jetzt mal so Zahlen einfließen lassen, dann sind von den Familien, die in Deutschland leben, 66% leben als Paarfamilie mit Kindern nur zusammen und fast 10% als in alleinerziehenden Familien und sogar 24% als Lebensgemeinschaften. Also es ist nicht mehr an diese Ehe gekoppelt. Also ich hätte gefühlt gedacht, dass die Zahlen viel höher sind, ehrlich gesagt, durch mein Aufwachsen und dörflich sozialisierte Wahrnehmung.
Ja, im Dorf, da gab es ja immer nur eine Familie, wo die Eltern nicht verheiratet waren, gefühlt, und alle anderen.
Alle kannten die auch.
Da war natürlich immer alles in bester Ordnung bei denen zu Hause. Natürlich.
Bei allen anderen, die verheiratet waren, da war alles in bester Ordnung.
Absolut.
Aber was ich mich frage ist, ich habe da keine Antwort drauf, weiß nicht, ob ihr eine dazu habt, haben wir das schon so auf dem Schirm? In der Kinder- und Jugendhilfe diese Differenzierung und diese Adressatenorientierung mit Blick auf Familie? Oder das ist die eine Frage, die ich habe an euch, weil ihr nochmal dichter an Familie dran seid. Und die andere ist, was brauchen wir eigentlich, um das noch besser vielleicht zu können? Also vielleicht auch die wissenschaftliche Perspektive, wie stark steht Familie und Familienkonstellationen mit ihren Bedürfnissen im Fokus da?
Ich weiß, also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass man Eltern so ein bisschen ab vom Biologismus denken muss. Also es gibt einen biologischen Vater, eine biologische Mutter, sondern auch die sozialen Eltern, ne? Also mitdenken sollte. Wer übernimmt die Rolle eines Elternteils? Und auch, ich möchte es so ein bisschen loslösen von Mutter- und Vaterrollen. Also damit tun wir uns auch aus Geschlechterperspektive, glaube ich, eine große, ist es positiv, wenn wir sagen, wir sind Eltern und nicht ich bin Mutter und Vater, sondern dadurch wird es auch einfach vielfältiger. Und ich glaube, das denken wir in der Kinder- und Jugendhilfe auf jeden Fall noch zu wenig mit. Woran es deutlich wird, dass wir es zu wenig mitdenken, ist ja zum Beispiel, dass ich in meiner Studie Adressatinnen befragen wollte, also sowohl Mütter, Väter als auch alles dazwischen, aber nur Mütter erreicht habe, weil oft nur Mütter in der SPFH adressiert werden und Väter hinten rüberfallen, weil die arbeiten, weil die nicht da sind. Und ich finde das ein Problem. Und wir müssen darauf schauen, dass Eltern als Eltern gedacht werden und dass nicht nur Mutter und Mutter wird adressiert, sondern auch Vater bzw. Eltern.
Mike. In der Arbeit mit Familien, finde ich, ist natürlich, das, was du gesagt hast, mit den sozialen Eltern ein Riesenthema. Und die werden ja manchmal auch nicht so richtig gesehen und berücksichtigt und fühlen sich manchmal auch nicht in dieser adäquaten Rolle manchmal wie der oder der biologische Elternteil, was aber ganz häufig ja auch mit unserem Recht zu tun hat. Das Elternrecht ist ein unfassbar krasses Ding. Also da kommst du ganz schlecht irgendwie dran vorbei, was ja auch mit Sicherheit in vielen Bereichen gut ist. Aber natürlich gerade, wenn wir an so soziale Elternschaft denken, ist es manchmal auch echt so, dass du so denkst, ja, eigentlich ist der soziale Vater jetzt vielleicht hier gerade viel, viel bedeutsamer, weil der biologische Vater vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Nehme ich mal also das prototypische Bild von der biologische Vater will nichts mehr vom Kind wissen oder was weiß ich. Ist leider ganz häufig, also mir häufig in der Arbeit begegnet. Und der soziale Vater eine viel größere Rolle spielt. Aber bei allem Kram, der geregelt werden muss, ne, irgendwelche Krankenhausaufenthalte, irgendwelche Unterschriften, ne, bist du teilweise dann einfach raus. Das ist echt krass. Ne? Und da das ist auch immer wieder eine große Herausforderung, wenn man sagt, okay, das ist eigentlich die Familie. Die eine Person spielt eigentlich in diesem Familienleben gar keine Rolle mehr, aber es gibt einfach gerade aus rechtlicher Perspektive ganz häufig dann wieder irgendwelche Hürden, die dann auch von der Fachkraft dann, wenn du jetzt zum Beispiel in so einer SPFH bist, dann auch gemanagt werden müssen.
Also ihr seht, im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe ist Familie auf jeden Fall das, wo Kinder und Jugendliche vorhanden sind. Nicht, dass wir allgemein auf diesen Familienbegriff gehen wollen, aber es ist also so, wo Eltern und Kinder irgendwie da sind, wo vielleicht Konflikte bestehen, dass wir mit denen arbeiten. Es gibt eine Generation, also ein Generationenverhältnis irgendwie. Und es ist einfach total spannend, wie das gedacht wird. Und dass eben die soziale Elternrolle durch den Gesetzesgeber, durch den Staat einfach so wenig mitgedacht wird. Also soziale Eltern spielen dann einfach keine Rolle oder die dürfen nichts. Und das macht es für alle kompliziert. Und haben es Familien nicht schon sowieso mit so einem komplizierten Alltag zu tun, dass das einfach ein großes Problem ist, wenn Eltern, soziale Eltern dann einfach so nicht viel dürfen.
Wenn wir so an die Praxis denken jetzt und wenn ich jetzt überlege, ich arbeite mit einer Familie da zusammen, gibt es da irgendwelche Methoden, irgendwelche Tools, die ich nutzen kann, um ja, mir so eine Familienkonstellation mal irgendwie ein bisschen klarer zu machen?
Also ich denke da direkt ans Genogramm. Also wenn wir jetzt so sehr in der methodischen Arbeit sind, Genogramme wird ja oft im ASD, irgendwie in jeder Akte gibt es eigentlich ein Genogramm. Ich finde aber auch mal zusammen mit einer Familie eine Familienausstellung zu machen total hilfreich und schön. Also auch einfach mal sich damit so auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen mal zu schauen, wie ist eigentlich Verantwortung verteilt, wenn es biologische Eltern, soziale Eltern gibt. So ein bisschen einfach zu schauen, was ist Verantwortung, wer trägt hier was, wer übernimmt welche Aufgaben in diesem System. Also es ist ja auch ein ganzes System. Und wir werden so ein System auch als Sozialarbeitende von außen niemals ganz verstehen. In meiner systemischen Auffassung würde ich sagen, verstehen wir Familie nie ganz, was für andere Familie ist. Und deswegen so ist auch im Familienbericht zum Beispiel steht auch, dass man Familienvielfalt anerkennt, dass man darauf eingeht und dass man das auch methodisch einfach ständig mitdenkt, dass Familie nicht das ist, was ich denke.
Das finde ich aus der familienberaterischen, familientherapeutischen Arbeit vor allem nochmal wichtig, dass ich nicht so sehr mein Bild von Familie reingebe. Das ist eigentlich schon fast das Patentrezept für Fachkräfte, mit Familien zu arbeiten. Nicht zu sagen, ich idealisiere jetzt meine Vorstellung von Familie oder ich sage, der Vater muss aber so denken und die Mutter muss jetzt so denken oder der Elternteil 1 muss so denken, Elternteil 2 muss so denken, sondern dass ich wirklich in der Arbeit quasi explorativ mir erklären lasse, wer sieht denn was wie in der Familie und ne, eher wirklich mit den Konstruktionen der Familienmitglieder arbeite. Das ist, finde ich, schon eigentlich die größte Methode eigentlich. Und ob man dann jetzt Genogramm macht oder eine Familienaufstellung oder mit dem Familienbrett arbeitet, das sind dann nochmal sehr nützliche Tools auf jeden Fall. Aber ich glaube, von der Haltung her wirklich zu gucken, dass man allen Familienmitgliedern irgendwie Rechnung trägt und die zu Wort kommen lässt und versucht, deren Perspektive zu verstehen. Ich glaube, das ist in der Arbeit mit Familien immer super wichtig. Während man vielleicht auch früher, da waren wir ja auch beim Thema Kindheit ja auch schon so ein bisschen oder Jugend auch, dass man eher so auf die Eltern geguckt hat. Ne? Und ich finde gerade in der Arbeit mit Familien ist es unglaublich wichtig, dass alle das Gefühl haben, alle werden in gleicher Art und Weise irgendwie gesehen.
Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Ganze auch als einen Prozess sieht und nicht sozusagen sagt, okay, wir haben jetzt mal eine Familienaufstellung gemacht oder haben das für uns mal visualisiert und damit ist es dann fertig und so bleibt es. Ne? Sondern diese Dynamiken auch weiter zu beobachten und regelmäßig das zu tun. Ne? Ich sag mal, es kann ja durchaus sein, dass wenn ein Junge oder Mädchen kommt in die Pubertät, dass dann auch das Verhältnis zu dem sozialen Vater im Rahmen der Identitätsfindung, wir haben es in der letzten Folge gehabt, ja nochmal eine andere Rolle spielt, wo komme ich her, vielleicht der Kontakt zu dem leiblichen Vater dann nochmal eine andere Rolle spielt. Also dass auch diese Dynamiken in dem System oder so als systemimmanente Dynamiken zu sehen, ist, glaube ich, extrem wichtig, um auch den Einzelnen dann gerecht zu werden. So, ne?
Ja, und es passiert häufig, dass man im System dann nicht alle sieht oder dass man auch vielleicht vor allem die Mutter irgendwie sieht und die Mutterrolle sehr aufgeladen ist und dass man das auch aber reflektiert und dass man damit umgeht, wie die Rollen eigentlich verteilt sind, dass man die umverteilt. Wie gehen wir eigentlich gut damit um? Und es gibt ja auch Familienkonferenzen, es gibt wahnsinnig viel da, wo eben geschaut wird, was kann man als Familie im gesamten System irgendwie verändern.
Wir können ja vielleicht auch mal einen Blick auf unterschiedliche Leistungen werfen. Da kann man ja so ein bisschen differenzieren in einmal so fiskalische Leistung, vielleicht eher so sozialstaatliche Unterstützung, finanzielle Art, und auch die Leistungen, die jetzt über gewisse Angebote abgebildet werden, in der Jugendhilfe zum Beispiel. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also was mir jetzt mit Blick auf unseren Podcast einfällt, mit Blick auf Jugendhilfe, ist natürlich ganz klar sozialpädagogische Familienhilfe. Da hatten wir schon drüber gesprochen.
Tidim. That's me.
Und natürlich Erziehungs- und Familienberatung. Ich habe ja eine Zeit lang beim LVR in den familienunterstützenden Leistungen gearbeitet als Fachberater, und da gab es neben der Familienberatung eben noch andere Felder, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte als Hilfen für Familien. Ein paar mit Sicherheit. Familienbildung zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch ein großer Bereich, wo Familien irgendwie sich Hilfe und Unterstützung holen können. Familienpflege finde ich auch nochmal spannend, dass gerade wenn Elternteile ausfallen, krankheitsbedingt vielleicht auch dann nochmal wirklich so eine pflegerische Unterstützung in die Familie kommen kann. Paragraph 20 ist da unter anderem einer, der jetzt nochmal neu nochmal etabliert wurde, auch in die Richtung. Dann Familienerholung. Was, kanntet ihr Familienerholung?
Ich kannte das. Gehört ja, aber was ja. Das ist.
Ja, dass dann Familien nochmal über auch so Urlaubs- und Freizeitangebote nochmal Unterstützung bekommen können und dass sie nochmal richtig eine Auszeit vom Alltag bekommen können, finde ich auch, gibt es in NRW auch entsprechende Angebote. Und Schwangerschaftsberatung. Ne? Also ist ja irgendwie auch logisch eigentlich, aber dass man darüber natürlich auch, wenn es eine Schwangerschaft gibt oder es Komplikationen gibt oder irgendwie Fragen von, will ich jetzt eigentlich Kinder oder will ich keine Kinder oder hab, ne? Dass man diese auch nochmal thematisieren kann. Also das wären so die Felder, die mir einfallen würden. Ich weiß nicht, was euch noch einfällt, vor allen Dingen mit Blick auf die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, ist ja auch nochmal spannend.
Wenn man so an diese ganzen finanziellen Sachen denkt, muss man natürlich auch einmal nochmal schauen auf das ganze auf das Thema Geschlechter, ne? Also wie ist die Zeit gerade zwischen Eltern eigentlich aufgeteilt, und man weiß eben, dass vor allem Frauen noch viel mehr Zeit mit Erziehung verbringen als Männer, und gleichzeitig sollen sie arbeiten, aber auch Väter heute als aktive Väter ja viel mehr gedacht werden und so. Also die Rollen haben sich ja schon ein bisschen geändert, aber dennoch denke ich immer, dass so Systeme im Außen wie die Schule es noch nicht verstanden hat, dass Frauen oder Mütter und Eltern beide heute arbeiten. Also es wird ja oft noch so gedacht, dass die Eltern irgendwie zu Hause sind und noch irgendwie dies oder das alles in ihrer Freizeit erledigen können. Aber Eltern haben einfach weniger Zeit, weil sie viel mehr im Beruf auch eingebunden sind. Und das ist eben auch mitzudenken. Und wenn wir dann noch an Alleinerziehende denken, eine sehr prekäre Rolle, weil die oft aufgeladen wird mit so vielen Aufgaben. Und es ist einfach ein Risiko, alleinerziehend zu sein. Und da passiert einfach zu wenig an staatlicher Unterstützung. Da wird immer mal wieder was gemacht, aber es reicht einfach nicht aus, was da passiert. Und es ist einfach so, dass Alleinerziehende deutlich häufiger von gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind als Paarhaushalte, weil es einfach belastend ist, alleine diesen Alltag zu bewältigen. Und da auch mal den Respekt an alle, die irgendwie alleine ein Kind großziehen, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und man kann sich aber ja auch bewusst dafür entschieden haben, ne? Das müssen wir auch mitdenken, dass das ja oft gar nicht so immer nur aus Versehen passiert oder so, sondern dass das auch eine bewusste Entscheidung ist. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr mutiger Schritt, den da Leute gegangen sind. Und da braucht es eben zusätzliche Hilfe für Familien mit geringem Einkommen. Und als Familie meine ich dann eben Mutter und oder Vater und Kind oder Elternteil und Kind. Und es muss einfach Zuschüsse zur Kinderbetreuung geben, es muss Unterstützung geben und eben vielleicht Erholungsangebote, von denen Mike noch nicht gehört hatte.
Mhm. Ja, und Verlässlichkeit ist, glaube ich, das Entscheidende. Mhm. Ne? Ich sag mal, wenn du dein Alltag als alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater so getaktet hast, dass alles funktioniert, da darf da nichts in die Quere kommen. Ne? Ich sag mal, wenn dein Unterstützungssystem dann nicht so groß ist, dass du noch irgendwie auf Großeltern vielleicht zurückgreifen kannst und dann ist in der Kita Fachkräftemangel oder die haben Schließzeiten oder wie auch immer, dann hast du ein großes Problem. Ne? Da brauchst du einen Arbeitgeber, der das mitmacht. Und dann ist das Kind mal krank. Gut, da gibt es gewisse Rechte dann ja auch für Eltern, aber das ist natürlich schon nochmal was, wo man die Perspektive einfach noch viel deutlicher in den Blick nehmen muss. So, ne?
Ja, und das Thema Ungleichheit hat sich ja bei uns jetzt durch Kindheit gezogen, durch Jugend gezogen. Bei Familie hört das natürlich nicht auf, weil du gerade sagst, die Ressourcen. Also ich habe schon das Gefühl, dass du als Familie musst du schon gucken, wo nimmst du deine Ressourcen her? Ne? Und die sind eben ungleich verteilt. Ne? Sowohl finanzieller Art, aber natürlich auch, was so soziale Unterstützung angeht, wie ne, Oma kann mal auf die Kinder aufpassen oder was weiß ich. Und wenn die Eltern arbeiten müssen, das haben gerade so, ne, deswegen ist das ja bei Alleinerziehenden häufig so prekär, weil die dann diesen anderen Elternteil dann nicht eben verfügbar haben. In der Regel gibt, ne, also du hast ja auch von Co-Parenting gesprochen, ja, also gibt es natürlich auch, aber bei vielen Alleinerziehenden ist es tatsächlich so, dass der Alltag dann natürlich echt, der Familienalltag echt herausgefordert ist und da wirklich gut geguckt werden muss, wie kann man die gerade auch in der Jugendhilfe unterstützen. Ne? Nicht nur finanzieller Art, sondern wirklich auch über konkrete Leistungen in der Jugendhilfe.
Genau, und da müssen wir uns einfach fragen, was, also ich glaube, auch wenn wir ein bisschen kinderfreundlicher in der Gesellschaft sind, wäre das total hilfreich für alle, die gerade Kinder haben. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass man Familienpolitik oft ja im BFSFJ, wie es jetzt heißt, ja, das ging gut mir von den Lippen, könnt ihr mal kurz anerkennen, nicken oder so.
Ja, mache ich doch die ganze Zeit.
Danke. Also, dass das nicht nur da verankert ist, sondern dass es auch in allen Politikfeldern eigentlich als Querschnittsaufgabe gedacht wird, weil es ist auch Aufgabe von Wirtschaft, wir sollen alle mehr arbeiten, ne? Aber das können wir nicht, wenn die Kinderbetreuung nicht gesichert ist und wir können nur arbeiten, wenn für die Kinderbetreuung gesichert ist, wenn wir vielleicht Arbeitgeber haben, die irgendwie flexible Zeiten ermöglichen. Das hängt ja mit so vielen Dingen in der Politik auch zusammen, die da für Familien gestaltet werden müssten und die gerade noch nicht gestaltet werden. Und zum Beispiel ist es ja auch gerade so, dass wir hatten schon mal die Zahlen zu Kindern, in der Folge zu Kindheit.
Da war ein kleiner Dreher drin, glaube ich. Ne?
Oh, haben wir einen Fehler gemacht?
Ja, hatten wir gesagt, pro Frau 1,25, was sind glaube ich 1,34 oder 1,35 Kinder pro Frau. Also es ist jetzt nicht ein riesen krasser Unterschied, aber das wollten wir nur noch mal richtig stellen.
Genau, ne? 1,35 nämlich. Und man muss sich gerade so ein bisschen fürchten, dass die Zahl einfach weiter sinkt. Und das ist einfach eine Gefahr, wenn wir mal ganz egoistisch an unsere Rente denken, dann haben wir ein Problem, wenn es keine Kinder mehr gibt. Und wenn wir dann noch sagen, es dürfen keine Flüchtlinge hier herkommen, die auch irgendwie ins Sozialsystem einzahlen, dann haben wir auf Dauer ein großes Problem und es muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass wir alle mehr Kinder kriegen.
Ja, das ist ja die Frage schließt sich ja einfach komplett an wieder, wie kinderfreundlich, wie jugendfreundlich, aber wie familienfreundlich ist auch unsere Gesellschaft. Und da muss man schon gucken, weil die Belastung für Familien ist schon hoch. Also sowohl was es angeht, Wohnraum zu finden, das ist also eine völlige Katastrophe, kann ich aus eigener Erfahrung wirklich berichten. Das ist wirklich richtig, richtig schwierig, wenn du in einem angespannten Wohnungsmarkt dann noch Kinder hast und Wohnraum finden musst. Damit geht es ja schon los. Ne?
Kita, aber du kriegst doch Kindergeld.
Ja, das reicht natürlich super für die erste Nebenkostenabrechnung. Oder auch Kita, ne? Auch da gibt es Kita-Gebühren und so, das ist ja auch nicht umsonst. Ne? Also umsonst ist es ja sowieso nie irgendeiner bezahlt dafür, aber für die Familien ist die Belastung natürlich spürbar, wenn man Kita-Beiträge bezahlen muss. Das sind viele Sachen, die so dazukommen, die wirklich, mal abgesehen, da haben wir doch über Inflation und über den Aldi-Einkauf noch gar nicht gesprochen, der deutlich teurer geworden ist. Also das ist schon wirklich von den Rahmenbedingungen hier und da, obwohl es diese ganzen Angebote ja auch irgendwie gibt, ist das schon eine Belastung, dass viele sich vielleicht auch echt überlegen, boah, reicht es nicht mit einem Kind oder vielleicht gar kein Kind?
Wobei da natürlich ein bisschen auch die Frage ist, ich höre gerade die Vorsitzende der Berichtskommission des 17. Kinder- und Jugendberichts, die Jugendhilfe ist für alle jungen Menschen zuständig, aber nicht für alle Probleme.
Karin Böllert, wir müssen auch alle Zuhörerinnen hier mitnehmen.
Sonderfolge, haben wir ja mit ihr geführt zum Kinder- und Jugendbericht, hört da gerne nochmal rein. Also auch da natürlich, es ist von der Bestandsaufnahme richtig, aber es ist natürlich auch, und das hörte man bei Jana ja auch ein bisschen raus, es sind ja auch politische Fragen. Natürlich ist die Kinder- und Jugendhilfe auch politisch und muss sich auch politisch positionieren, aber ich sag mal, man muss auch irgendwo gucken, wo ist jetzt die Zuständigkeit für die Kinder- und Jugendhilfe, alle Probleme zu lösen, die es so gibt, ne? Also dass man da vielleicht auch noch mal deutlicher politisch die Dinge adressiert, ne? Und das macht letztendlich jeder ja auch durch sein Wahlverhalten oder durch seine Bedürfnisartikulation da, ne?
Ja, also und was ich auch noch mitgeben möchte, ist so ein bisschen, das hatten wir auch gerade schon mal angeschnitten, dass man einfach als Fachkraft auch wirklich aufpasst, da nicht seine Familienerfahrung als Normalitätsfolie mit in die Kinder- und Jugendhilfe zu nehmen, sondern dass man die immer auch mitdenkt und dass man die eigene Reflexivität dadurch auch anregt, nochmal auch schaut, was sind eigentlich meine Vorurteile, Werturteile gegenüber Familie.
Wetten, das läuft ja eh nicht mehr. Ja, kann man da ja schon haken.
Von Thomas Gottschalk redet auch.
Das kann man ja, genau, das kann man ja gar nicht mehr idealisieren, aber oder auf andere Familienbilder übertragen, aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass man da echt immer gut gucken muss. Ne? Was heißt es eigentlich, eine Familie zu haben? Das ist eben Stadt, Land oder auch vom Einkommen einfach total unterschiedlich, die Belastung. Und da müssen wir gut hinschauen.
Und wir müssen verhindern, dass Familien von Armut betroffen sind. Ne? Also das ist auch einfach ein großes Thema, ohne jetzt auf das Thema Armut zu sehr einzugehen. Aber es ist einfach so, dass ein Kind auch dafür sorgt, dass einfach auf einmal das Geld knapper ist und dass man sich irgendwie aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen muss, weil man keine gute Betreuung findet und so weiter. Und das ist einfach als Gesamtgesellschaft mitzudenken. Und da müssen wir gut aufpassen, dass wir sowohl Frauen, Männer, Eltern einfach insgesamt gut fördern.
Ja, mit Blick auf die Uhr sind wir langsam am Ende. Ich bin gespannt auf deine Frage jetzt, Jana, zum Thema Familie.
Mich interessiert einfach mal, dass, also jetzt kommen wir auch wirklich mal wieder zu einer Frage. Welche Familienleitbilder prägen euch und möchtet ihr daran eigentlich mal arbeiten? Also möchtet ihr das mal hinterfragen? Welche Familienbilder sind bei euch vorhanden? Und wofür ist das gut und wofür vielleicht auch nicht?
Das regt auf jeden Fall an zum Nachdenken.
Und ist hochaktuell auch. Ne? Ich sag mal, gerade wenn man jetzt so an Demokratie und Familienbilder denkt, da gibt es ja durchaus auch Tendenzen, die wieder das Traditionelle stark machen und wo man gucken muss, dass man nicht Menschen verliert.
Absolut. Ne? Von daher beschäftige ich euch gerne mal mit der Frage. Wir machen es auch und
wünschen euch einen schönen Tag.
Jetzt ab und wünschen einen schönen Tag. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.